Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht hier bei Baumstellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Wir begrüßen euch und heute haben wir die Ehre, einen wundervollen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du zugesagt hast, dass es geklappt hat. Vielleicht kannst du dich gerne mal kurz für unsere Zuschauer vorstellen, wer du bist und was du so machst.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Pohl. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafter bei dem Büro LCEE aus Darmstadt. Was wir so machen, da reden wir, glaube ich, in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde noch ausführlich drüber. Aber so viel erstmal zu meiner Person.
Ja, herzlich willkommen. Dann die Frage, wie bist du zu dem Beruf gekommen oder wie ist so dein Ausbildungsgang gewesen? Was hast du studiert? Wenn ja, was hast du studiert? Wie kam es dazu?
Ja, vielleicht ganz kurz, LCE werden, kennen einige, aber vermutlich noch nicht alle. Deshalb ganz kurz, was wir machen. Wir sind ein kleines Ingenieurbüro in Darmstadt. Und unser Bereich, unsere Nische, zumindest war es eine ganze Weile so, ist das nachhaltige Bauen, alles was an Beratungs- und Ingenieurleistungen damit zu tun hat. Steigen wir bestimmt gleich noch inhaltlich ein bisschen tiefer ein. Wie ich da hingekommen bin oder zu dem Beruf gekommen bin, ich bin so ein bisschen bauvorbelastet gewesen, weil ich, mein Opa hat irgendwann mal ein Bauunternehmen gegründet, mein Vater ist dort eingestiegen, hat Bauingenieurwesen studiert und ich habe einen Großteil meiner Kindheit auch mit auf Baustellen, auf Baggern, auf Kränen verbracht. Bin da irgendwie angefixt worden, wie man heute sagt. Und davon nie wieder so richtig losgekommen. Also für mich war irgendwann relativ schnell klar, irgendwas in dem Bereich will ich auch machen. Habe dann auch ein Studium aufgenommen, aber nicht rein Bauingenieurwesen, sondern ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, damals an der TU in Darmstadt. Und hatte dann eben den technischen Schwerpunkt Bauwesen. Genau, das ist so ein bisschen der Ausbildungsgang gewesen. Und nach dem Studium, wenn man dann fertig ist, muss man sich auch ein bisschen neu sortieren und irgendwie hat man das Gefühl, die große, weite Welt wartet auf einen und man muss gleich der erste Versuch im Job, da muss was ganz Großes und Weitreichendes sein. Und da habe ich gedacht, ich probiere mal Unternehmensberatung aus, auch mit dem Schwerpunkt. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Das ist nicht der Bereich, wo ich arbeiten will und habe mich dann relativ schnell umorientiert und bin übers Studium so den Abschluss mit seinen Abschlussarbeiten und was man so machen muss, um fertig zu werden, so ein bisschen bei der Nachhaltigkeit, beim nachhaltigen Bauen schon hängen geblieben und bin dann, weil ich ein Angebot dazu hatte, zurück ans Institut an der TU Darmstadt und habe dann eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter gestartet, auch mit dem Ziel, dann irgendwann zu promovieren, eine Doktorarbeit dazu zu schreiben. Und zu der Zeit, an der ich zurück bin an die Uni, ist gerade auch unser Büro, wo ich jetzt arbeite, gegründet worden, weil es damals aufkam mit den Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen und so weiter. Und weil ich sowieso schon ein bisschen in dem Thema verstrickt und gefangen war, gab es dann nochmal einen Grund mehr, dabei auch langfristig zu bleiben und bin dann nach der Zeit am Institut als Mitarbeiter dann auch dort voll eingestiegen.
Sehr, sehr spannend. Also wurde dir da quasi die Baustelle oder das Bauwesen mit in die Wiege gelegt?
Ja, wie es so ist, manchmal muss man einfach mit, weil es nicht anders geht. Und dann hat man, ich meine, so ein kleiner Junge, was kannst du dem Schöneres bieten, als dass der mit auf dem Bagger drauf kann oder auch mal einen Kran bedienen kann. Und wenn einem das grundsätzlich zusagt, dann bietet sich das als Bereich an, wo man auch als Erwachsener irgendwie dann tätig bleibt. Und ist bei meinem Bruder übrigens ähnlich gewesen. Der ist zwar ein paar Jahre jünger als ich, aber der hat dasselbe Spielchen in der Kindheit mitgemacht und der ist mittlerweile auch im elterlichen Betrieb richtig voll mit dabei und macht Bauprojekte und Projektabwicklung und so weiter. Die Schwester, die dann noch kam, die hat was anderes gemacht. Da schlägt dann vielleicht auch das Geschlecht wiederum durch, aber bei uns beiden Jungs im Haus war es so, ja.
Da ist der Papa bestimmt stolz.
Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch.
Du hattest gerade über die Zertifizierung gesprochen. Jetzt bin ich was Nachhaltigkeit im Bau geht, vielleicht nicht gerade das der Spitzenexperte. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was für Zertifizierungen es da gibt und warum die vielleicht auch wichtig sind.
Ja, also wir haben, oder erstmal vorweg, das ist ja das nachhaltige Bauen oder das Zertifizieren von Bauvorhaben ist kein Thema, das erst die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre aufkam. Also wir haben in Deutschland eigentlich zwei, gut, es sind internationale Systeme, aber in den Ursprungsländern Großbritannien und Amerika gibt es sich schon im Grunde seit den 90er Jahren. Anfang der 90er ging das bei den Briten los und Ende der 90er bei den Amerikanern. Bei uns hat es eine Weile gedauert. Das Thema war zwar irgendwie auch schon Anfang der 2000er in der Welt, aber bis wir Deutschen unser eigenes System hatten, waren so Ende der Nullerjahre im neuen Jahrtausend. Und man hat da halt versucht festzulegen, zu strukturieren, was macht denn eigentlich ein Gebäude, ein Bauwerk über seinen Lebenszyklus, der ja Jahrzehnte sein kann oder sein soll im Idealfall, was macht denn ein Gebäude dann zu einem nachhaltigen? Mit allen Facetten, die dazugehören, viele ja, subsumieren nachhaltiges Bauen vor allem in den ökologischen Bereich, aber es ist natürlich am Ende deutlich mehr, weil es auch irgendwie eine wirtschaftliche oder ökonomische Nachhaltigkeit geben muss und eine soziokulturelle, funktionale, die so ein bisschen den Nutzer, den Menschen dann in den Mittelpunkt stellt. Und die Deutschen haben dann mit ihrem deutschen Gütesiegel nachhaltiges Bauen, das kennen einige oder zumindest das Kürzel DGNB, wie das privatwirtschaftliche System mittlerweile heißt, die haben mal den Pflock dann eingeschlagen, wirklich ein für Deutschland und für den deutschen Rechtsrahmen und die deutsche Bauwirtschaft und Baubranche spezifisch angepasstes System. Die stehen mittlerweile auch relativ gut da von den Marktanteilen, wenn man das so sagen kann, in Deutschland gegenüber den internationalen Systemen, die es schon eine Weile länger gab. Aber die sind nach wie vor alle drei, oder es gibt da noch ein paar mehr Spezialsysteme, sind breit in der Anwendung, in dem Bereich jedenfalls, wo nachhaltiges Bauen eine Rolle spielt. Und das ist das Gute für uns. Das hat in den letzten Jahren erkennbar und merklich zugenommen, die Bereiche, wo es eine Rolle spielt. Hat auch damit zu tun, dass seit einiger Zeit Fördergelder, Fördermittel damit verknüpft werden. Und das ist natürlich für bestimmte Bereiche, Investoren, Bauherrschaften, Projektentwickler dann nochmal ein Grund mehr gewesen, sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Einige waren schon früher dabei, wir hatten andere Motivationen, Hintergründe, aber sagen wir mal, ein wirtschaftlicher oder ein ökonomischer Hintergrund ist natürlich fast überall gegeben, weil am Ende müssen sich die Projekte dann logischerweise auch in irgendeiner Form rechnen für den, der Geld investiert.
Hast du
Also im
denn
Kern,
eine Änderung? Entschuldigung.
um das noch abzuschließen, im Grunde ging es bei den Systemen darum, zu standardisieren, zu vereinheitlichen, was ist nachhaltiges Bauen. So kann man es im Grunde auf einen Satz zuschärfen.
Hast du denn eine Erklärung dafür, warum wir Deutschen in unserer Branche da diese 5 bis 10 Jahre hinterherhinken? Oder hin, also vielleicht haben wir es ja jetzt aufgeholt, aber was bei uns gefehlt hat?
Ja, das ist für mich, weil die Anfangszeit dieser Systeme und für mich so in der Anfangszeit meines beruflichen Werdegangs liegt oder lag, schwer zu sagen, dass man mit ein bisschen Erfahrung rekapitulieren kann, woher kam das jetzt. Aber ein gewisser Effekt ist mit Sicherheit der gewesen, dass die Deutschen natürlich von dem, was sie bauen und wie sie bauen und von der Qualität ihrer Gebäude, schon immer relativ überzeugt waren und sind und auch nach wie vor sind und mit Sicherheit zu gewissen Anteilen auch zu Recht. Aber
Berechtigt.
man hatte eben sich nicht so früh die Gedanken dazu gemacht, was zu standardisieren und zu vereinheitlichen, wie die Briten oder die Amerikaner das gemacht haben. Wobei man auch sagen muss, es gibt auch nach wie vor Bereiche, wo das deutsche Bauwesen oder die Bauwirtschaft auch noch Nachholbedarf hat. Also ein Thema, was die Briten und Amerikaner ganz groß schreiben. Man sieht es auch auf Baustellen, wo eine LEED-Zertifizierung ansteht und da auch ein US-amerikanischer Investor vielleicht dahinter ist. Die haben ein anderes Verständnis von Arbeits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle als wir Deutschen. Die Baustellen sehen schon ein bisschen anders aus. Ist die Frage, ob das der Hauptfokus dann auch für das Bauwerk am Ende ist. Aber für die, die tagtäglich ihre Arbeitszeit da verbringen und werktätig sind und helfen, dass das wachsen kann, ist natürlich ein elementarer Punkt. Und da ist mit Sicherheit auch noch ein Unterschied. In anderen Bereichen haben sie die Deutschen bestimmt auch zu Recht ihre gute Meinung von ihren eigenen Standards und Methoden und Verfahren. Gutes Beispiel ist ja das immer mit der Normung auf DIN und DN-Ebene. Ich weiß nicht, ob es viele Bereiche gibt, wo es nicht irgendeine passende Norm dazu gibt.
Ja, das hatten wir schon ein paar Mal in unserer Podcast-Folge angeschnitten, da wir ab und zu für irische Auftraggeber zugange sind bei den Datacentern in Frankfurt, sind dort
Genau
die
das meinte ich
Sicherheits-
eben.
und Gesundheitsstandard viel, viel höher. Ja, da habe ich mir halt die Frage gestellt, konnte es aber auch noch nicht so richtig recherchieren, ob denn die ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, ob sie sich denn wirklich auf die Unfall- und Vorfallstatistiken auswirken, was mal ganz interessant wäre, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Zertifizierung jetzt immer mehr in den Fokus rücken, dass wir zum Beispiel bei den öffentlichen Ausschreibungen immer mehr wegrutschen von denen, der Billigste gewinnt oder der Billigste kriegt den Auftrag, sondern dass es mehr in den Fokus geht, okay, der Nachhaltigste oder der Zertifizierteste kann sich den Zuschlag sichern. Gibt es da eine Tendenz hin?
Naja, die Tendenz, das wegzukommen von der Denke, ich gebe es an den Billigsten, dann komme ich am besten nachher auch raus mit dem Invest, das ich leisten muss. Da versucht man ja im Grunde eine Weile schon wegzukommen, dass man ein Wirtschaftlichkeitsgebot hat. Also, dass dann am Ende so auch der Bieter sein Budget bekommt, dass er eine gute Leistung bringen kann und die Qualität nachher auch passt. Aber was natürlich schon ein Fakt ist, wenn Bauleistungen für Projekte ausgeschrieben werden, wo eine Zertifizierung dann auch im Hintergrund oder im Raum stehen, dass man da auf der vergebenen Seite natürlich schaut, die drei oder vier oder fünf Unternehmen, die was anbieten, ist denn da einer dabei, der schon besondere Zertifizierungsreferenzen zeigen kann? Hat natürlich den großen Vorteil, dass derjenige, der auf der Projektseite den Bauherrn oder den Entwickler berät, um am Ende das DGNB oder LEED oder BREEAM-Zertifikat zu bekommen, dass der dem ausführenden Unternehmen das nicht von Grund auf neu erklären und den an die Hand nehmen muss, sondern dass der irgendwo an einer gewissen Stelle aufsetzen kann. Mit dem muss ich dann nicht mehr über die Erforderlichkeit von einem Materialprüf- und Freigabeprozess diskutieren, sondern der weiß, dass die Anforderungen im System so da sind und wenn die Qualität am Ende passen soll, dann wird er bei dem Prozess mitmachen müssen. Und bei denjenigen, für die das neu ist, die haben natürlich am Anfang auch vielleicht eine gewisse Hemmung und sagen, okay, haben wir noch nie gemacht, bin mal gespannt, wie das so wird, oder versuchen sich irgendwie um bestimmte Dinge auch drumherum zu winden. Hilft aber am Ende nichts, weil sonst wird das Ergebnis nicht passen. Also da wird faktisch ein Vorteil eintreten, wenn erfahrene ausführende Unternehmen da sind, die das nicht zum allerersten Mal machen. Wobei der Effekt auch nicht riesengroß sein kann, weil man immer wieder mit anderen handelnden Personen und Akteuren auf der Gewerkeseite zu tun hat. Doppelt gut ist natürlich, das Unternehmen macht es nicht zum ersten Mal und das Team, was das Bauvorhaben abwickelt, macht es auch nicht zum ersten Mal. Also dann kommen organisatorische Prozesse beim Unternehmen zusammen mit Erfahrung auf der persönlichen Ebene und dann sind das eigentlich die Projekte, wo es am wenigsten Reibungsverluste gibt. Wobei das nicht heißt, dass in so einem Bauvorhaben nichts passiert, weil ja, allein kennt man Unikat-Charakter, lange Bauzeit, man muss beliefert werden mit riesigen Masseströmen, da kann immer was passieren, aber die Grundvoraussetzungen sind dann vielleicht bessere.
Darf ich denn
Ja.
fragen, wie, also ihr arbeitet ja wahrscheinlich immer für den Auftraggeber oder werdet vom Auftraggeber beauftragt, ist das richtig? Oder kann auch eine Firma sagen, okay, wir beauftragen euch als Berater, dass wir nachhaltig werden wollen?
Gibt es beides? Gibt es beides? Mittlerweile ist auch oft die Konstellation so, Gerade über die GU-Vergabemodelle und funktionale Leistungsbeschreibungen, dass dann da steht, letztlich nur mit dürren Sätzen, lieber GU, du schuldest uns nicht nur ein funktionsfähiges Gebäude so und so groß für so und so viele Nutzer, sondern DGNB Gold zertifiziert beispielsweise. Dann verlagert man es sozusagen auf den, der als Generalunternehmer oder Übernehmer, je nachdem, was für ein Modell im Detail, dass der das schultern muss. Und dann suchen die sich natürlich, entweder haben sie eine eigene Abteilung dafür, wenn sie groß genug sind, das gibt es auch, oder sie suchen sich am Markt jemanden. Der Standardfall, wenn man das so sagen kann, also das, was die Mehrheit der Fälle betrifft, ist aber eigentlich, dass wir auf oder der Auditor nach wie vor auf Bauherrnseite oder Entwicklerseite aufgehängt ist. Aber es gibt beides. Kann auch sein, so als Zwischending, dass der gibt ja auch Teil-GU-Modelle. Das gibt ein Rohbau-GU und dann gibt es ein Ausbau-GU. Und die haben ihre Anteile an so einer Zertifizierung und die suchen sich, wenn sie es nicht schon öfter gemacht haben oder eigene Leute mit dem Fachwissen und dem Spezialwissen haben, dann suchen die sich für ihren eigenen Bereich einen Begleiter. Der ist dann nicht der übergeordnet zuständige Auditor oder Assessor oder AP, sondern die haben ihren, ich nenne sie öfter Einflüsterer auf ihrer Seite, der ihnen sagen kann, Achtung, hier aufpassen, das machen wir bitte so und der Prozess für die Materialprüfung muss so aussehen. Das gibt es in verschiedenen Facetten. Es gibt ja auch Projekte, da kommt es am Ende gar nicht auf eine gesamthafte Zertifizierung drauf an, sondern der Bauherr interessiert sich vielleicht nur für das Thema wohngesunde Räume. Das heißt, der braucht im Grunde nur bestimmte Anforderungen auf der Materialebene zu beachten, macht am Ende eine Raumluftmessung als Qualitätskontrolle. Den interessiert so was Gesamthaftes wie DGNB, LEED und BÜHLEM gar nicht, sondern nur eine ganz kleine Facette, weil er vermutet oder hofft, dass seine potenziellen Mieter oder Wohnungsinteressenten daran auch interessiert sind und das für ein wichtiges Thema halten. Die Bandbreite ist da relativ breit an kleineren, größeren Aufgabenstellungen fürs nachhaltige Bauen.
Seid ihr nur im Hochbau unterwegs oder habt ihr auch irgendwelche Schnittstellen zu, keine Ahnung, Tiefstraßenbau?
Ja, gibt schon auch Projekte aus dem Bereich, wobei man sagen muss, das ist dann wieder die Nische in der Nische. Es gibt es aktuell noch, soweit ich weiß, ja, ein Bewertungssystem, auch analog zu einem Gebäude, zum Hochbau für Brückenbauwerke oder auch für Straßenzüge. Die Systeme sehen relativ ähnlich aus. Also man strukturiert das in Kriterien und die Kriterien werden über Indikatoren, Teilindikatoren handhabbar oder operabel gemacht und dann bewertet man oder wendet es an. Und das gibt es auch für Brückenbauwerke, aber das ist relativ selten, weil erstens nicht so viele Brückenbauwerke gebaut werden, wie im Vergleich Hochbauten, auch wenn wir eine Riesenaufgabe mit den altgewordenen Brücken haben. Aber es ist nicht so zahlreich wie Hochbauprojekte. Und dann ist es so, ja, sagen wir mal, der Mehrwert von einem Zertifikat oder einer Nachhaltigkeitsbewertung wie die Brücke ist ein anderer, als wenn es um das Vermarkten einer neuen Büromietfläche Frankfurt Downtown oder eines neuen Rechenzentrums geht. Das schmälert dann so ein bisschen, ich sag mal, die Attraktivität, dann on top noch so eine Bewertung für eine Brücke
Wobei
zu
natürlich der
machen.
Auftraggeber da ja eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollte.
Ja. Also Vorreiterrolle und Beispielfunktion wahrnehmen, beschreibt man sich da eigentlich auch selber auf die Fahne. Man war ja auch, so ist es nicht, man war ja auch beteiligt bei der Systementwicklung. Also man hat ja öffentliches Förder- und Forschungsgeld da reingegeben auch. Und der Bund als Bauherr und auch die Länder mittlerweile haben sich schon auch auferlegt, ihre Büro- und Verwaltungsgebäude, ihre danach bewerten und zertifizieren zu lassen. Nur bis hin zu dem Brückenbauwerk runtergetröpselt. Also wirklich Selbstverpflichtung ist es noch nicht. Wir hatten, viele kennen vielleicht diese Konversions- oder Entwicklungsfläche Hafen City in Hamburg. Dadurch, dass das sehr stark am Wasser liegt und auch Wasserläufe überquert werden müssen, sind da auch Brücken gebaut worden. Und Das wäre jetzt mal ein Anwendungsbeispiel, wo auch so ein System für nachhaltige Brückenbauwerke mal angewendet worden ist. Aber da ist man wirklich weit davon weg, das in der Breite auch anzuwenden. Ganz anders, als wenn wir über größere Büroimmobilienentwicklung oder so sprechen. Meine Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart und so. Da geht ohne ein Nachhaltigkeitszertifikat geht eigentlich da nichts mehr. Also mindestens eine Facette, die man da betrachtet. Das ist mittlerweile so.
Ja, ich bin ihm auch noch nie begegnet, also im Berufsalltag. Also das Thema DGNB und sowas, das kenne ich auch alles aus dem Studium und sowas, aber so im Arbeitsalltag, Tiefstraßenbau, ist das irgendwie nie ein Thema gewesen mit Zertifizierungen, obwohl es immer heißt, ja, wir wollen ja alle nachhaltiger werden, Diesel sparen und gucken, wo man irgendwie CO2-Emissionen reduzieren kann. Aber irgendwie schon schade, dass das irgendwie nie so breite Anwendung dort findet.
Also kann auch sein, dass da noch ein weiterer Schub kommt. Also wir gehen ja gerade so in der Baubranche insgesamt eher auf eine schwierige Zeit zu. Einige Teilbereiche sind schon in einer schwierigen Zeit, wenn man jetzt an Wohnungsbau insbesondere denkt. Aber letztlich sind es ja auch Zyklen, die sich irgendwie dann wiederholen. Wir hatten jetzt, glaube ich, eine lange Phase nach der Finanzkrise, wo es jedes Jahr weiter bergauf ging und die Werte auch gestiegen sind und so weiter. Und jetzt ist es eben durch verschiedene Entwicklungen, die zusammenkamen, nicht mehr so. Aber der nächste Zyklus kommt ja irgendwann. Und das Nachhaltigkeitsthema wird uns ja vermutlich noch eine Weile erhalten bleiben. Oder man sagt, was ich nicht hoffe, man sagt, ach komm, wir schaffen es gerade sowieso nicht mehr, lass laufen. Ich glaube das nicht, das war sehr mal flapsig gesagt, so ein bisschen defätistisch, wird nichts mehr, aber das Thema wird uns, meine Meinung, erhalten bleiben und noch in ganz andere Bereiche rein diffundieren sozusagen. Also das sehen wir schon auch in den letzten Jahren. Wir machen im Büro beispielsweise auch nicht nur diese Zertifizierungsprojekte als Projekte im Hochbau, sondern wir haben eigentlich von Anfang an versucht, wenn man so auf den Lebenszyklus von Gebäuden und den Produkten, die dazugehören, guckt, auch andere Bereiche mit abzudecken. Und da hat gerade auch die Baustoffindustrie oder die Zulieferindustrie in den letzten Jahren wirklich viel gemacht, um zum Beispiel auch dazu beizutragen, dass man überhaupt weiß, wie viel CO2-Emissionen sind denn eigentlich eingebunden in so einer Tonne Bewährungsstahl oder in einem Kubikmeter Kalksandstein oder in dem Sack Zement und was auch immer. Da waren war die Datenbasis in den Anfangsjahren, die waren auch überschaubar und dünn. Da muss man sich auch bei der Ökobilanzierung, das ist ja das Tool, was man anwendet, um CO2-Äquivalente über so einen Lebenszyklus zu bestimmen, da musste man sich bei der Methodik schon noch mit vielen Datenlücken irgendwie anders behelfen. Das ist mittlerweile ganz anders. Also wenn ich mir angucke, wie viel Ökobilanzdaten in den Datenbanken von einem Programmhalter wie Institut Bauen und Umwelt oder IFT Rosenheim drin sind, das sind Tausende von Bauprodukten, die da mittlerweile drin sind. Und das nimmt die Branche auch ernst. Jeden zweiten, dritten Tag eigentlich eine neue Anfrage von irgendeinem Baustoffhersteller. Wir brauchen EPD für Dachbahn, Holzboden, Kabelpritsche, whatever. Also da passiert schon was. Ist viel passiert in den letzten Jahren.
Du hast gerade so den bisschen, also dein Büro angeschnitten. Was wir versuchen, unseren Zuhörern immer ein bisschen zu zeigen, ist, welche interessanten Nischen und welche interessanten, ich sage jetzt mal, Fachrichtungen es im Bauwesen denn gibt. Wie sieht denn so ein Alltag oder wie sieht denn so ein normaler Prozess bei euch im Büro eines Ingenieurs aus, wenn jetzt so eine Anfrage kommt von jemand, also entweder von einem Bauprojekt, um das komplett zu betreuen, oder von einem, der für so einen kleinen Abschnitt seine Daten haben möchte oder Zertifizierung haben möchte. Vielleicht könntest du das mal ein bisschen anschneiden, wie so der Büroalltag oder so der Projektalltag bei euch aussieht.
Ja, also bei den Zertifizierungsprojekten ist es eigentlich Für denjenigen, der weiß, wie Ingenieurbüros oder auch Architekturbüros ticken, so, wenn ich mir die Arbeitswoche oder den Arbeitstag angucke, relativ ähnlich. Also es gibt natürlich viele Projektbesprechungen, weil es einfach so viele Schnittstellen an Disziplinen und an Themen gibt, über die man zusammen reden muss, weil mindestens mit zwei Fachdisziplinen, meistens sind es deutlich mehr, weil viele Disziplinen ineinander greifen. Das ist ein großer Anteil, dass man Projekttermine, Gespräche hat. Und dann natürlich die Projektergebnisse, die am Anfang ja nur auf dem Papier bestehen. Also man plant ja eine ganze Weile, bis dann die Pläne auch in die gebaute Wirklichkeit kommen. Das heißt, man beschäftigt sich eine ganze Weile mit Plänen, mit Zeichnungen, mit Berechnungen, Schemen und anderen Planunterlagen, um dann immer wieder zu überprüfen, zu reflektieren, passt das, was da jetzt gerade auf dem Papier, auf dem Reißbrett wächst und immer detaillierter wird in den verschiedenen Planungsphasen, passt das noch zu dem, was man eigentlich am Anfang mal als Ziel gesetzt hat? Also geht das in die richtige Richtung? Und da braucht man auch natürlich bei uns im Büro verschiedene im Grunde Teildisziplinen. Also von der Belegschaft von den Kolleginnen und Kollegen, die wir im Büro haben, sind eigentlich relativ viele Ausbildungshintergründe dabei. Also wir haben klassisch Bauingenieure, wir haben Architekten, wir haben aber auch Umweltingenieure, die dann in dem Bauumweltbereich sich ein bisschen vertieft haben. Wir haben auch, das ist jetzt eher dann der Bauproduktbereich, Spezialisten, die sich auf den Bauproduktbereich und die Ökobilanzierung und die Umweltwirkung irgendwann fokussiert haben. Und wir haben auch ja, sogar eher, wie soll ich sagen, fachfremd klingt so negativ, aber die auch erst in das Bauwesen oder den Bereich reingewachsen sind, die einen anderen Ingenieurshintergrund hatten, aber sich dann dort, warum auch immer, gibt immer Zufälle und Abzweigungen, die man mal links nimmt und dann ist man irgendwann im Bereich nachhaltiges Bauen gelandet. Also das ist sehr breit gefächert. Ja, und die Tage sind jedenfalls das, was sich im Büro abspielt. Ja, manche sagen leider sehr EDV und computerlastig geworden. Dann gibt es aber auch immer wieder, wenn es eben nicht mehr nur auf dem Papier besteht, sondern auch gebaut wird und Fakten geschaffen werden draußen, die Zeiten, wo man wirklich auf der Baustelle ist. Also das gehört auch dazu. Wir haben auch oft gefragt, ja, kommen Sie dann auch hin auf die Baustelle und gucken mal, ja, das gehört auch dazu, weil ich kann mit dem ausführenden Gewerk viel am Schreibtisch an Materialien mir angucken und prüfen und freigeben, okay, passt für die DGNB-Anforderung oder LEED. Ob die das dann auf der Baustelle aber tatsächlich auch so nehmen, dafür muss ich hinfahren und gucken. Und auch wie, wir haben ja auch im DGNB-System, wir waren eben beim HSI-Bereich, also Arbeits- und Gesundheitsschutz, gibt es auch im Grunde Anforderungen, die, ja, ich kann dem Konzept erklären, aber ob er es so macht und so lebt, muss ich schon draußen anschauen. Deshalb sind wir auch immer wieder vor Ort. Das ist keine ständige örtliche Bauleitung für das nachhaltige Bauen. Das können nur Stichproben sein, weil ein anderes Budget würde uns kein Bauherr bezahlen wollen, weil es von den Systemen ja gar nicht so zwingend vorgesehen ist, dass man tagtäglich da ist. Sind Stichproben, aber wir sind da und regelmäßig. Und dann egal, wo es ist, also Norden, Süden, Osten, Westen, ist für uns alles dabei.
Ist man denn ein gern gesehener Kollege oder ist es eher so wie die BG Bau? So, ah nein, der Herr Pohl kommt schon wieder schnell die Benzinkanister ins Magazin und ja, nicht tanken oder so. Oder sind die
Ja, also
Kollegen da eher offen?
Ich will mich jetzt hier auch bei niemandem, der im weitesten Sinne am Bau und dem Entstehen eines Bauwerks beschäftigt ist, in die Nesseln setzen, aber ich glaube, so ist schlimm die Wahrnehmung uns gegenüber, wie es bei der Genossenschaft ist, glaube ich nicht. Wobei man muss auch sagen, das hängt ein bisschen davon ab. Also wert und muss auch kein konkretes Projekt nennen, aber es kommt immer mal wieder vor, dass man auch unangekündigt auf der Baustelle ist und sich einfach mal anguckt, was steht denn da jetzt an Gebinden, an Eimern, an Säcken und so weiter, steht denn da rum? Und man hat seine grün geprüfte Freigabeliste sozusagen dabei und dann schaut man einfach mal. Und zu behaupten, es würde nie irgendwas anderes auffallen als das, was man am Schreibtisch gesehen hat, ein Material vergessen worden ist zu deklarieren oder durchgerutscht oder der Klassiker ist eigentlich, es fehlt noch eine Dose Bauschaum und da wird jemand losgeschickt in den nächsten Laden, wo man es kriegen kann und dann benutzen sie es halt. Das ist an und für sich ja auch nicht schlimm. Es passt nur nicht zu den Anforderungen, wie die Systeme funktionieren, dass da bestimmte Qualitäten ans Emissionsverhalten, Schadstoffgehalte, GIS-Code, EMI-Code, all die Fachbegriffe, die dazugehören, die sind eben da, die Anforderungen. Und wenn die nicht eingehalten sind, gibt es Bewertungspunkte dafür nicht. Oder es gibt auch Kriterien in den Systemen, das sind K.O.-Kriterien. Die heißen nicht umsonst so, sondern die können einen komplett aus der Zertifizierung rausboxen, raushauen. Und wenn das an ein paar wenigen Materialien liegt, wo jemand einfach den Prozess hat Prozess sein lassen, dann ist es halt maximal ärgerlich für alle anderen Beteiligten, die ordentlich mitmachen und bis hin zu katastrophal für den, der das Zertifikat aus einem bestimmten Grund haben wollte und es dann im allerdümmsten Fall nicht bekommt. Und auf so einem Projekt, wo ein Gewerk erwischt worden ist, in Anführungszeichen, sie haben Material genommen oder wollten gerade beginnen, ein Material zu nehmen, was nicht freigegeben war und was dann auch die Anforderungen definitiv nicht einhält und zu einem maßgeblichen Bewertungsabschlag sozusagen führt. Gut, da ist man jetzt erstmal nicht, sagen wir mal, der beste Freund in dem Moment. Man stört den Ablauf, man hat ihm auf die Finger geguckt und ja. Aber das ist so. Meine, es gibt auch andere Kontrollfunktionen, die sicherstellen, dass das gebaute Werk am Ende dem geplanten Soll entspricht. Und so ist das Spiel. Am Ende hängen wir, wenn wir an dem Bauherrn dranhängen, zumindest an dem, der in gewisser Weise ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Oder sagen wir mal, die Geldbörse oft miteinander zu tun hat, Zügel und Geld. Und wenn ihm das wichtig ist und er sagt, wir haben aus einem bestimmten Grund diese DGNB-Zertifizierung haben wollen, dann wird er Mittel und Wege finden, um die Leute auf der Baustelle zu motivieren, um es mal positiv zu formulieren. Aber das ist bei weitem nicht, dass jetzt auch ein falscher Eindruck entsteht. Das ist bei weitem nicht der Regelfall, dass man hinkommt und muss sich erstmal sortieren, das kenne ich ja alles gar nicht. Aber es wäre auch gelungen zu sagen, das kommt nie vor. Sonst müsste man ja diese Anforderungen auch nicht aufschreiben. Auditor, geh zur Baustelle, guck's dir an. Und so steht's ja auch drin.
Du hast mir meine Frage so ein bisschen vorweggenommen und zwar, ob man denn überhaupt also durchfallen kann bei so einer Zertifizierung oder die nicht besteht. Hast du vielleicht ein Beispiel, was vielleicht banal ist, aber dann doch zu sowas, zu so einem Worst Case führen könnte? Also ich schätze mal nicht, dass eine Dose Bauschaum jetzt deine Zertifizierung rauswirft, aber vielleicht was vielleicht das ausführende Gewerk gar nicht so auf dem Schirm hatte, warum auch immer, und dann zu so fatalen Folgen kommt. Und die nächste Frage wäre, wenn sowas passiert, ist es denn zulässig, dass man wieder Sachen rückbaut oder ist dann die Zertifizierung quasi durchgefallen und man findet gar keinen Weg mehr zurück, weil eben die Nachhaltigkeit nicht eingehalten wurde? Weil etwas zurückzubauen wäre ja wiederum überhaupt nicht nachhaltig, um dann dieses zertifizierte Material
Ja,
einzubauen.
also ich habe gesagt, es gibt K.O.-Kriterien. Das stimmt. Es gibt eines beispielsweise im DGNB-System, wo es um später die Nachkontrolle der Raumluftqualität, was jetzt flüchtige organische Verbindungen angeht, also diese FOX, Volatile Organic Compounds und Formaldehyd. Das ist so, was man als Neuwagengeruch oder ein frisch gestrichenes Zimmer, das ist, was die Nase so sofort wahrnimmt. Das muss nicht sofort gesundheitlich bedenklich sein, aber das kennen viele aus der eigenen Anschauung. Frisch gestrichenes Zimmer und es schnuppert halt erstmal neu. Und das versucht man möglichst weit zu reduzieren über die richtige Materialauswahl und über die Raumluftmessung kontrolliert man es. Wenn jetzt ein Material fälschlicherweise verwendet worden ist, geht der Rückbau geht grundsätzlich immer. Ist natürlich nicht nur für die Nachhaltigkeit ein doofer Fall, sondern auch für den, der es zurückbauen muss und dann nochmal neues Material beschaffen muss und verarbeiten muss. Und dann ist sofort die Frage, ja, wer kommt jetzt am Ende dafür auf? Hätte das wissen müssen oder hat jemand anderes was vergessen? Also ist immer ein Riesen-Bohai. Man muss aber nicht pauschal immer zurückbauen, sonst kommt auch darauf an, wie viel wurde denn davon schon verwendet? Hat es einen riesen Einfluss auf das spätere Ergebnis zu der Raumluft? Also es gibt keinen Automatismus, der da heißt, die geringste Menge eines falschen Materials sofort raus, sondern das System hat da auch gewisse Prozesse, um damit umzugehen. Man muss dann den Systemträger, den Prüfer auch einbinden und dann eine Lösung finden. Aber ein ganz konkretes Beispiel wäre, wo dann wirklich ein gewisser Stress im Projekt eintritt. Diese Raumluftmessung macht man exemplarisch in ausgewählten Räumen, die möglichst repräsentativ das Gesamtgebäude abbilden. Also bestimmte Ausstattungstypen an Böden, an Decken und Wandgestaltung. Und man hat dafür in dem deutschen System maximal 28 Tage nach der Fertigstellung der Innenoberflächen des Raums hat man Zeit. Nicht später, weil dann das Abklingverhalten, also das, was ausgedünstet ist, dann ist schon im Grunde alles raus. Aber man will ja gerade kontrollieren, ob die Produkte so, wie sie sind und frisch verarbeitet im Grunde auch schon okay sind. Also 28 Tage. Die Messung verabredet man mit dem Projekt so, dass da auch die Randbedingungen passen. Und man versucht dann natürlich auch nicht gleich am ersten Tag nach der Fertigstellung zu messen, weil dann die Farbe auch noch eine gewisse Ausdünstung hat und noch austrocknen muss. Man macht es aber auch nicht am 27., 28. Tag, weil wenn dann terminlich irgendwas schief geht, dann ist die Frist halt gerissen. Also versucht man es irgendwie so um die Mitte rum zu sortieren und so, dass man auf jeden Fall 10, 14 Tage dem Raum auch Zeit gibt, sich ein bisschen wieder zu beruhigen sozusagen. Und in der Zeit soll auch der Raum besten Fall abgeschlossen sein, da soll keiner mehr rein, da soll keiner mehr irgendwie Staub aufwirbeln, da soll keiner mehr aggressiv wischen, putzen, da soll keiner mehr eine kleine Schmauchspur an der Wand überpinseln oder die letzten 5 cm Silikonfuge ziehen. Es soll einfach Ruhe da drin sein. Und was relativ häufig passiert in den Projekten, sie verabreden den mit Zuständigen da vor Ort und ja, wir schließen ab und der wird gesichert und so weiter. Und sie kommen dahin als Auditor und die Tür ist offen und sie sehen den gerade noch, der da die Schmauchspur beseitigt. Und
Der raucht.
ja, das ist noch, also das habe ich wirklich lange nicht gesehen da drin in Gebäuden. Aber er hat ebenfalls was gemacht, was so nicht vorgesehen war. Und sie fragen dann auch, ja, da hängt doch ein Schild und was machen Sie überhaupt hier? Und er sagt, ja, ich wollte nur mal eben diese Spur dann noch beseitigen. Und dieses nur mal eben, in der Raum ist im Grunde, auch wenn es nur ein paar Quadratzentimeter waren, die Messung ist eigentlich gelaufen. Die wird nicht passen von den Ergebnissen. Das heißt nicht, dass der Raum nachher quasi eine Gesundheitsgefahr oder so darstellt, aber für die Randbedingungen, die ich habe, wird die Messung nicht passen. Und das kommt immer mal wieder vor. Und was dann auch noch so ein Fun Fact trifft es nicht, weil es eigentlich nicht lustig ist, aber was passieren kann, ist, dass im Außenraum Arbeiten laufen, die betreffen eigentlich gar nicht die Raumluftqualität innen drin, aber im Außenraum wird was asphaltiert und der Raum ist relativ nah daran orientiert oder es wird irgendwie mit Motorsägen noch was geschnitten und die Abgase kommen in den Raum über verschiedene Wege rein und die Messung ist auch hinüber. Hatten wir auch schon zwei, dreimal in Projekten. Eigentlich hat die Organisation gepasst, aber der, dem man gesagt hat, was wichtig ist für die Messung, hat dieses Detail eben nicht mit auf dem Schirm gehabt, dass das Asphaltieren draußen zu den Dämpfen und Gasen vom Bitumen führt und das kommt ins Gebäude rein. So, und die Messung war leider nicht gut. Die war leider nicht gut und die musste dann auch wiederholt werden, war aber dann außerhalb der Frist. Das heißt dann nicht, dass man komplett durchfällt, aber man passt nicht in die üblichen Benchmarks rein, die für die 28-Tage-Frist gelten und kriegt nicht mehr die volle Punktzahl. Das ist dann alles halb so wild, wenn man ein bisschen Kompensationsmöglichkeiten hat, wenn man Gesundheit, wenn man ein bisschen Puffer in der Bewertung hatte. Aber wenn es wirklich knirsch auf ein Zehntel Prozentpunkt ankäme und man schafft die Benchmarks wegen dieser organisatorischen Fehlerlein nicht, dann werden Projekte sehr stressig. Also dann geht auch das schwarze Peter-Spiel los und es hat eigentlich auch keiner Lust zu spielen, aber man muss mitspielen, weil man auch nicht der sein will, der den schwarzen Peter am Ende noch in der Hand hat, wenn alles geklärt ist. Also das ist einfach nicht. Aber ja, so funktionieren Projekte manchmal.
Hast du denn schon jetzt erlebt, dass eine Zertifizierung nicht erreicht wurde? Also kommt es vor oder ist es so ein theoretisches Ding?
Klingt jetzt doof, wenn ich das sage für uns gesprochen als Dienstleister, aber wir haben bei uns im Büro in der Tat noch keines gehabt, wo das komplett aus der Zertifizierung rausgefallen ist. Also es gab Projekte, die haben zwischendurch, warum auch immer, die Entscheidung getroffen, wir verfolgen das nicht weiter. Oder das ganze Projekt ist halt in eine Pause geraten und aus der Pause nicht wieder wirklich rausgekommen, aber dass am Ende nicht ein Nachhaltigkeitsziel zumindest in der großen Linie erreicht worden ist, hatten wir so noch nicht.
Ich bin da jetzt nicht so ganz tief drin, aber was würde das für den Auftraggeber oder für den Investor denn bedeuten, wenn ich so eine Zertifizierung nicht bekäme? Gibt es da für gewisse Zertifizierungen Zuschüsse vom Staat? Oder was ist das Ziel oder der Hintergedanke, solche Zertifizierungen zu erreichen?
Also das Thema Zuschüsse oder Förderung ist mittlerweile ein wichtiges Thema geworden. Das war nicht von Anfang an so. In den Anfangszeiten war es eher ein Kommunikations- und Marketingthema, um vielleicht eine neue Büromietfläche besser vermarkten zu können, auch in der Hoffnung, einen höheren Mietzins zu kriegen, wenn man mit einer besonderen Nachhaltigkeitsqualität punkten kann. Wobei sich das dahin entwickelt hat, dass man von vornherein bei der Entwicklung, ich meine, so eine Anmietung, auch nur eine Anmietung von Büroflächen, die läuft ja nicht, ich gehe ja nicht mal gucken in die Stadt, was da gerade jetzt an Fläche da ist und dann entscheide ich mich auch, guck mal, das miete ich aber jetzt, sondern das sind ja, die haben, das hat ja einen Vorlauf. Also es wird ja auch strategisch dann geschaut, wo, in welchem Bereich der Stadt und welches Objekt kommt überhaupt in Frage und so weiter und so fort. Dass da auch mietvertraglich vereinbart wird, pass auf, wir kriegen hier eine Fläche, die ist DGNB Gold zertifiziert und dafür gilt der Mietzins. Oder wenn es um Verkauf von Objekt geht, der Investor sagt, ja, wunderbares Gebäude, passt genau in mein Profil, aber das muss dann auch das Lied Platin sein oder was auch immer. Und wenn das dann am Ende nicht eintritt, sind normalerweise, so kenne ich es, Pönale dann auch in den Verträgen mit hinterlegt. Das heißt, es wird nur eine Stufe drunter geschafft, heißt minus x Euro. Aber um zu den Fördermitteln zurückzukommen, was jetzt seit anderthalb, 2 Jahren auch die Branche umtreibt, vielleicht hat der ein oder andere schon vom QNG-Siegel oder der QNG-Förderung oder BEG-Förderung gehört. Das gibt es für Wohngebäude und auch für Nichtwohngebäude. Und da hat in der Anfangszeit der Bund, der Staat als Fördermittelgeber gesagt, ja, wenn du mir zeigst, dass du eine bestimmte Nachhaltigkeitsqualität zusammen mit einem bestimmten Energieeffizienzstandard, also das waren diese KfW-Standards 55, 40 und so weiter, wenn du mir das nachweisen kannst, dann kriegst du Geld von mir. Dann kriegst du einen Zuschuss. So war das in der Anfangszeit. Da gab es richtig Cash für Anteile zu den Investitionskosten. Man hat das am Anfang ja nicht so wahnsinnig clever kalibriert von den Förderstufen. Man hat vor, glaube anderthalb, 2 Jahren hat man, ist man mal gestartet mit, es gab schon Geld für ein Effizienzhaus 55 Standard. Das ist mittlerweile der gesetzliche Standard seit Anfang 23. Aber damals war es eben noch nicht. Da war es noch ein paar Prozent unter dem gesetzlichen Standard. Man hat es den Projekten aber relativ leicht gemacht, von ihrem Ausgangszustand, was sie gesetzlich ohnehin machen mussten, dorthin zu kommen. Das heißt, die hatten keinen weiten Weg. Und dann hat man sich so ein bisschen gewundert, hoppala, warum wollen denn so viele diesen hohen Energieeffizienzstandard bauen und das Geld von uns? und hatte nicht so richtig auf dem Radar, der Weg ist gar nicht so weit, die tun sich da relativ leicht. Und dann war schwupp, waren die Fördertöpfe auch leer. Und das ging auch durch die Presse, dass dann von einem Tag auf den nächsten der Wirtschaftsminister einen Förderstopp kommunizieren musste und dann lange unklar war, was ist denn jetzt mit den schon Bewilligten und so weiter, kriegen die ihr Geld noch? Und man hat es mittlerweile so umgestellt, nach dem Ende letzten Jahres war auch ein Förderstopp, Topf wieder leer, aber jetzt gibt es auch wieder was. Und man hat es aber mittlerweile auch so umgestellt, dass man zinsvergünstigte Darlehen ausgibt. Also es gibt kein Cash mehr, kein Zuschuss, sondern es gibt günstigeres Geld über die KfW, über die staatliche Förderbank sozusagen. Und auch nicht mehr für Effizienz aus 55, was sowieso gesetzliches Muss ist, sondern für Effizienzhäuser 40, also nochmal eine ganze Ecke unter dem gesetzlichen Standard. Und das Geld gibt es dann aber nur, wenn man zumindest in einem größeren Förderrahmen mehr zinsvergünstigtes Geld, wenn man dann auch eine Nachhaltigkeitszertifizierung bringt. Und wenn man die dann eben am Ende doch nicht hat, warum auch immer, ist es natürlich mit der Kreditzusage und dem tatsächlichen günstigen Geld dann ein Problem, weil es es am Ende dann real doch nicht gibt. Und dann hat es dann eine wirklich harte Auswirkung, weil ja Finanzierung auch auf so einem Konstrukt dann irgendwie mit aufbauen, wo man nicht nur eine Pönale an den Investor zahlen muss, wobei das je nachdem, wie viel es ist, auch natürlich schmerzlich ist, aber jetzt in dem Finanzierungskontext stehen und fallen dann vielleicht auch Projekte damit. Das ist halt schon, sagen wir mal, ein sehr harter Fakt, der mit den Zertifizierungssystemen dann durchaus in die Branche Einzug gehalten hat. Aber ich finde es grundsätzlich auch in Ordnung so, wenn man dieses staatliche Geld, was ja letztlich von allen irgendwie mitgetragen und erwirtschaftet wird, beanspruchen möchte für sein Projekt und die Anforderungen sind so, wie sie sind, dann sollen die halt auch scharf geschaltet werden. Das finde ich erstmal grundsätzlich einen richtigen Ansatz. Ob jetzt jedes Detail in den Anforderungen schon so der Weisheit letzter Schluss ist, würde ich als 1:1 Anwender von den Anforderungen durchaus noch hinterfragen, aber ist vielleicht auch eine Entwicklung, die da noch ablaufen muss. Bei vielen Bauherrschaften, die sich dann erstmalig mit dem Thema befassen, gibt es dann auch viele Fragezeichen oder die verstehen das nicht oder sind auch ein bisschen überfordert von der Fülle der Anforderungen und hinterfragen auch viel, aber für die, die schon länger in dem Bereich unterwegs sind, was die Nachhaltigkeitszertifizierung angeht, ist das dem Grunde nach bekannt. Die eine oder andere Facette ist ein bisschen fragwürdig, aber ist noch ein Entwicklungsprozess aus meiner Sicht. Das wird sich noch ein bisschen ruckeln und rütteln und dann auch zunehmend besser noch mal werden.
Du hattest ganz am Anfang was erwähnt, das ist jetzt vielleicht nochmal ein thematischer Sprung, sorry dafür, und zwar das Soziokulturelle. Wie lässt sich denn sowas messen oder an Randbedingungen verknüpfen?
Also je nachdem, welche Facette aus der Soziokultur man anguckt, fällt es ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer, das auch wirklich messbar und quantifizierbar zu machen und vor allem so, dass es halbwegs objektiv und neutral ist. Also am Ende soll es ja schon reproduzierbar sein. Das heißt, zwei Objekte, die eigentlich dieselbe Qualität soziokulturell haben, sollten auch dieselbe Bewertung kriegen. Bei manchen Bewertungsaspekten, Kriterien gelingt es ein bisschen besser, bei manchen ist es ein bisschen schwammiger. In der Soziokultur, vielleicht um das ein bisschen zu erklären, stecken ja so Themen drin wie thermischer Komfort im Winter und im Sommer oder die Raumakustik oder der visuelle Komfort, einmal was Tageslicht oder was Kunstlicht angeht. Und da gibt es ja schon für viele Bereiche auch ingenieurmäßige Methoden, um das zu bewerten. Also bei der Akustik beispielsweise gibt es Berechnungsverfahren, Simulationsverfahren. Da kann ich mir auf dem Papier oder mit einem Computer mit einem Programm ausrechnen, wenn die Wandoberflächen so sind, wie sie jetzt geplant sind, dann wird sich diese und jene Nachhallzeit, das ist eine wichtige Kenngröße, Nachhallzeit einstellen und die ist für die Einzelbüronutzung oder für die Nutzung als Besprechungsraum gut oder weniger gut. Nachhallzeit ist, ja, wie soll man es erklären? Vielleicht das, was man, das Hallige, was man in der Kirche feststellt oder in einem großen Raum. Also der Schall hallt sehr lange nach. Das ist natürlich für ein Büro eher hinderlich. Es gibt Räume, da ist es gut. Also da, wo es wirklich um Akustik, Wahrnehmung geht, aber für Büro eben nicht. Und da gibt es bestimmte Kenngrößen oder Vorgaben, wie die sein muss. Das ist auch genormt. Und danach kann ich bewerten. Da gibt es einen Akustiker, ist oft bei der Bauphysik aufgehängt und die berechnen oder simulieren das. Im Zweifel wird es am Ende auch nochmal gemessen. Kann man auch messtechnisch dann nochmal kontrollieren, wie es im Raum wirklich ist. Und danach kann ich bewerten. Das ist relativ klar, auch reproduzierbar von den Ergebnissen. Aber wenn es um sowas wie die Aufenthaltsqualität innen und außen geht, muss man sich natürlich irgendwie mit qualitativen Maßstäben behelfen. Aufenthaltsqualität innen, was fällt mir gerade ein aus dem System? Gibt es zum Beispiel die Frage, ja, in einem Büro Grundriss habe ich da vielleicht offene Sichtachsen oder verglaste Elemente, um eine Kommunikation zu vereinfachen. Da wäre so ein Zellengrundriss mit Einzelbüros eher hinderlich. Es gibt aber auch Büronutzer, vielleicht Anwaltskanzleien oder andere Bereiche, wo man auch vertrauliche Mandanten oder Kundengespräche führen muss. Da ist es besser und da kommt es auf die Aufenthaltsqualität innen mit offenen Sichtachsen nicht so drauf an. Deshalb passt das System mal mehr und mal weniger gut auf so Spezialbüro. Nutzung. Aber das sind die Bereiche, wo es qualitativ ein bisschen weicher wird. Da kann der Auditor mit einer guten Argumentation vielleicht auch mal ein Pünktchen mehr rausschlagen, als vielleicht ein anderer ihm dem Qualitätsmerkmal geben würde. Aber das ist eher die Minderzahl an Kriterien, wo es nicht wirklich eine quantifizierbare Methodik für gibt. Und ganz wichtiger Punkt noch, bei der Soziokultur gehört auch die Barrierefreiheit dazu. Barrierefreiheit im Sinne der ermöglichten Teilhabe auch von Personen, die eine körperliche Beeinträchtigung beispielsweise haben. Das muss nicht immer nur in Anführungszeichen der Rollstuhlfahrer sein, sondern es gibt ja auch andere körperliche Einschränkungen, die bestimmte bauliche oder anlagentechnische Voraussetzungen im Objekt dann erforderlich machen. Und das ist das zweite K.O.-Kriterium im System auch, jedenfalls in dem Deutschen. Wenn man da nicht ein Mindestmaß hat, dann ist man wirklich raus aus der Zertifizierung. Also Beispiel mehrgeschossiges Bürogebäude ohne einen Aufzug drin, ist Zertifizierung raus.
Raus.
Richtigerweise. Also
Gut, das weiß man schon im
genau.
Planungsbereich dann, bevor es in die Ausführung geht. Kann man ja frühzeitig
Genau.
reagieren.
Also Soziokultur ist am besten mit dem zu übersetzen, wenn wirklich der Nutzer, der Mensch so mit seinen Bedürfnissen als Nutzer im Mittelpunkt steht. Das unterscheidet sich dann je nach Gebäude natürlich auch ein bisschen. Also der Nutzer Mensch in einem Wohngebäude hat ja andere Bedürfnisse als der Nutzer Mensch in einem Bürogebäude. Nicht komplett anders, unterschiedlich, aber in Facetten dann anders. Deshalb gibt es auch verschiedene Systemvarianten immer, um auf die Gebäudetypologie so ein bisschen zu reagieren.
Ja, vielen, vielen Dank. Also das hat für mich hat es jetzt Klick im Kopf gemacht, weil unter soziokulturelles konnte ich mir schon was vorstellen, aber mir war nicht klar, wie man sowas messen oder systematisch nachvollziehen kann. Wir haben noch einen Punkt auf der Agenda, den ich gerne mit dir besprechen würde, und zwar sind das so widersprüchliche oder falsche Denken im Bauwesen, was Nachhaltigkeit angeht. Hast du da Beispiele, wo Leute denken, okay, dieses Produkt, das muss super nicht nachhaltig sein oder hat einen schlechten Ruf in der Baubranche? Ist aber gar nicht so.
Ja, ich würde es eigentlich fast umgedreht aufziehen. Eine bestimmte Art und Weise oder Produkt, was einen phänomenal guten Ruf hat und quasi per se immer als die nachhaltigste Option gesehen wird. Viele ahnen schon, worauf das hinausläuft. Aber wenn man sozusagen in einer Projektpräsentation sagt, ja, wir wollen hier einen Holzbau machen, dann denken alle, okay, gut, das wird ungeschlagen nachhaltig sein. Das ist auch keine falsche Grundkonstellation. Also der Baustoff, der letztlich verwendet wird, der hat ja auch gerade im Sinne von CO2-Emissionen durchaus auch seine Vorteile. Also der Holzbalken war irgendwann mal ein Baum und der Baum hat CO2 eingespeichert, ist insofern dann auch eine Senke gewesen und kann aber dann auch Bauprodukt sein und, keine Ahnung, Bestandteil der tragenden Decke oder der Wandkonstruktion sein. Nur, dass damit dann automatisch verknüpft wird, alle anderen Bauweisen, traditionell mineralisch basiert oder auch zusammen mit Stahl oder anderen Metallen, wäre dann wiederum auf jeden Fall nicht nachhaltig. Das ist das, was mich oft auch ein bisschen stört, weil oft ist es ja auch nicht ein Baustoff alleine, der das ganze Haus trägt und stabil hält und nutzbar und wohnbar macht, sondern wir reden eigentlich sowieso immer über eine Mischbauweise aus ganz vielen verschiedenen Baustoffen und Grundstoffen und so weiter. Und am Ende kommt es ja darauf an, dass das Produkt, der Baustoff zu seiner Anforderung passt. Also es hilft mir ja nichts, wenn ich einfach einen Bereich habe, wo ich auch auf feuchte Lasten oder besondere andere Lasten reagieren muss und dann habe ich ein Produkt, das wegen seines biogenen Ursprungs sozusagen da eher eine gewisse Anfälligkeit hat. Sondern da muss ich ja was haben, was demgegenüber resilient ist. Also Resilienz, auch so ein neues Modewort, gar nicht mehr unbedingt aus dem Baubereich, aber auch da ist eine wichtige Facette, weil wir über veränderte Klima- und Umweltbedingungen sprechen und da müssen Bauten auch resilient sein gegenüber zunehmenden Sturmereignissen oder Hagel oder starken Niederschlägen, was auch immer. Und dieses Gesamtkonglomerat aus ganz vielen Produkten muss zu seinen Anforderungen passen, die da sind. Und es wäre viel geholfen, wenn da einfach weniger dogmatisch rangegangen würde, sondern ganz offen und neutral, leidenschaftslos drauf gucken, was passt da eigentlich gerade am besten hin mit den Umgebungsbedingungen, wie sie sind, mit den Anforderungen, wie der Nutzer sich stellt und zu den Anforderungen, die wir für nachhaltiges Bauen stellen. Natürlich haben die, das braucht man gar nicht verschweigen, im Gegenteil muss man immer wieder nach vorne stellen und die dann auch an ihre Aufgabe erinnern, beispielsweise Zement- oder Betonindustrie noch einen Weg zu gehen, um den Prozess weiter freizukriegen von CO2. Aber ich wage mal die Prognose, ohne die Konstruktionsweise oder die Idee Stahlbeton wird es nicht gehen. Weil wir Bauteile haben oder Bauwerke haben, die sind darauf angewiesen. Also ist es doch wichtiger, dass wir es das hinkriegen, diesen Baustoff nachhaltiger und weniger CO2-intensiv hinzukriegen. Wenn ich den aber quasi zu einem Bähbaustoff mache und da auch keiner Lust mehr drauf hat und da keiner sich weiter Gedanken macht, sind das kontraproduktiv. Deshalb müssen wir weg von den Grabenkämpfen, die dann über die Industrien hinweggeführt werden und jeder versucht, den anderen schlecht zu machen und sich selber übermäßig gut, das hilft am Ende keinem. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, seinen Einsatzbereich. Und da müssen wir hinkommen. Also es gab eine Phase, eine Zeit, da haben wir relativ viel auch an Ökobilanzstudien mitgearbeitet für die verschiedenen Branchen, wo man dann auch so ein bisschen zwischen die Fronten geraten kann, auch wenn man einfach nur versucht, neutral auf was drauf zu gucken. Und dann sind die Ergebnisse eben für diesen Anwendungsfall, wie sie sind. Und die einen finden es ganz toll und die anderen finden es total daneben und sagen, ist eh Quatsch, was ihr da hinrechnet. Also die Zeit ist zum Glück wieder ein bisschen vorbei, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, aber haben wir auch alles schon mitgemacht und erlebt, aber hat keinem wirklich geholfen. Dafür ist die Aufgabe auch viel zu groß. Also einerseits das, was wir eigentlich bauen und neu bauen oder sanieren müssten, sagen wir es so, das Sanieren ist ja eigentlich das große Thema, also den Bestand frisch machen und besser kriegen. Und dann auch die Aufgabe, was wir für Nachhaltigkeit machen müssen.
Weil du gerade die Sanierung angesprochen hast, gibt es denn für Sanierungsprojekte, Objekte eine extra oder eine spezielle Zertifizierung oder obliegt das derselben wie beim Neubau?
Also es gibt da eine bestimmte Variante für. Die Systemträger denken in Systemvarianten oder Nutzungsprofilen. Und da gibt es welche für Neubau und es gibt welche für Sanierung. Und es gibt auch welche für bestehende Gebäude, die einfach so dann bewertet werden, wie sie da stehen. Wobei es dann oft auch um Betriebsthemen geht, also wie das FM, das Facility Management, da läuft. Aber um jetzt bei Projekten zu bleiben, da gibt es die Unterscheidung zwischen Neubau und Sanierung, ja. Muss auch so sein, weil ja, mal Sanierung bleibt ja mindestens mal ein Gutteil von der Tragkonstruktion stehen. Weil wenn das schon nicht ist, dann ist es ja im Grunde Rückbau und Neubau. Dann kann ich auch das Neubausystem nehmen. Aber da, wo es stehen bleibt und auch sonst vielleicht nennenswert die Fassade ertüchtigt werden kann oder das Dachkonstruktion ertüchtigt werden kann, da gibt es besondere Sanierungstools sozusagen.
Also, um dich richtig zu verstehen, ich könnte auch jetzt im Nachhinein eine Zertifizierung machen, wenn ich, sagen wir mal, vor 5, 6 Jahren gebaut habe und jetzt merke, okay, das würde mir Punkte bringen.
Ja, also denn es dürfen dann nicht nur Schönheitsreparaturen im Innenraum sein, also dass ich eine Wand neu streiche oder einen Teppichboden tausche, sondern schon nennenswert auch eingreife in zum Beispiel die TGA, also die Anlagentechnik und vielleicht auch energetisch an den Dämmstandards was mache. Aber bei der DGNB beispielsweise gilt ein Gebäude sowieso 3 Jahre lang als Neubau. Also man kann auch, man hat da dann keine, kaum noch Steuerungsmöglichkeiten. Also dann muss man die Bewertung nehmen, die man kriegt, weil es fertig da steht. Aber solange es nicht älter als 3 Jahre ist, kann es als Neubau zertifiziert werden. Haben wir auch schon gehabt. Also ganz spät entschlossene rufen an, sagen, wir haben ja vor ein paar Wochen ein Projekt abgeschlossen, steht hier der Neubau. Wir haben uns überlegt, ob wir da nicht ein DGNB-Zertifikat haben können oder wollen. Und dann müssen die natürlich wissen, dass sie nehmen müssen, was sie kriegen. Mal abgesehen von ganz wenigen Stellschrauben, die man noch hat. Aber es kommt auch vor. Das gibt es auch.
Ich habe jetzt öfter mal beim Spazierengehen Häuser gesehen, wo dran stand oder auch Online-Anzeigen, baubiologisch saniert oder irgendwie
Ja.
baubiologische Ertüchtigung, weiß ich was. Ist der Begriff irgendwie geschützt? Also kann ich davon ausgehen, dass das auch dann überwacht ist oder kann das einfach sein, ja, die Firma, die benutzt den Begriff, weil es gut klingt aktuell?
Also es gibt den Begriff des Baubiologen. Da gibt es, glaube zwei Verbände oder ja, Branchenverbände bei uns. In einem von den beiden sind wir auch, beziehungsweise eine Kollegin engagiert, die ist dann auch akkreditierte Baubiologin, die macht dann auch beispielsweise Auswertungen zu den Raumluftmessungen. Der Begriff Baubiologie an sich ist, glaube ich, bisher nicht ganz fest umrissen und definiert, auch wenn relativ klar ist, was damit gemeint ist. Also das wäre all das, was im DGNB-System mit den Materialqualitäten im Sinne von Schadstoffgehalt, Emissionsverhalten, Formaldehyd und so zu tun hat. Aber nur, dass da dran steht, wie sagtest du, baubiologisch geprüft oder begleitet, sagt jetzt noch nicht nach welchem Standard. Also meine, ich kann auch nach der niedrigsten Anforderungsstufe DGNB baubiologisch beraten, dann ist die Qualität aber bei weitem nicht so gut, wie wenn ich es nach der höchsten Stufe mache. Also es ist nicht in sich ersichtlich, was das jetzt konkret heißt.
Wenn ich jetzt ein Haus kaufen würde und würde darauf achten wollen, dass das irgendwie zertifiziert ist, und wie würde so ein Zertifikat aussehen? Also was würde ich denn bekommen, wenn ich den Verkäufer oder den Bauträger bitten würde, mir mal die Unterlagen zu geben, wenn ich das jetzt.
Also das, was man optisch auch an einem Objekt sehen könnte, wenn denn jemand das haben wollte und dann auch aufgehängt hat, ist, es gibt eigentlich zu allen Systemen so eine Art Plakette oder ein Siegel, was man hinhängen kann. Das sieht bei Lead ein bisschen anders aus als bei DGNB und bei BREEAM, aber viele Objekte sind berechtigterweise stolz auch auf das, was die erreicht haben in der Zertifizierung und hängen das dann irgendwo an eine prominente Stelle hin. Aber das, was es auf jeden Fall gibt, ist, dass es eine Urkunde, ein Zertifikat gibt, das entweder Papier-Handout ist oder zumindest digital als PDF veröffentlicht werden kann oder verteilt werden kann. Und dahinter hängt dann letztlich so eine offizielle Projektbewertung. Also wo dann genau steht, am Ende 71,2% Zielerfüllung, das heißt DGNB Gold und so sieht die Urkunde aus und vielleicht hat jemand die Plakette auch ans Objekt gehängt. Das muss nicht immer der Fall sein, aber wenn es zertifiziert ist, hat irgendjemand diese Urkunde und die Objektbewertung. Natürlich, je weiter das zurückliegt, umso mehr ist das Ganze in der Bewertung eigentlich dadurch entwertet, dass sich die Standards weiterentwickelt haben. Also ein Objekt, das in 2008, 2009 mal ein Goldzertifikat bekommen hat, das würde heute, so wie es da steht, kein Goldzertifikat mehr bekommen. Aber so ein Zertifikat besteht erstmal ex ultimo bis in alle Ewigkeit. Das hat kein Neubauzertifikat, genau. Neubauzertifizierung hat keinen Ablauf. Datum sozusagen. Aber der Markt entwertet das natürlich mit der Zeit.
Ja, ich glaube, wir sind mit der Zeit langsam durch. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen aufgeklärt hast über deinen Alltag und euer Büro. Ich denke, dass viele Zuhörer da was mitnehmen können und auf jeden Fall auch was gelernt haben. Jan, hast du noch was?
Nee, ich bin definitiv aufgeschlaut worden heute und nehme viel
Das
Input
freut
mit.
mich, hat mich gefreut, mit euch so locker flockig einfach zu quatschen. Muss auch sagen, ich habe jetzt das erste Mal auf die Uhr geguckt, wir sind ja schon wirklich über eine Stunde zu Gange. Ging vorbei wie im Flug, muss ich sagen.
Das ist doch
Perfekt.
ein Kompliment. Nee. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, also ich habe sehr viel mitnehmen können für mich. Ich denke auch, die Zuhörer werden was mitnehmen können. Und vielleicht, wenn einer noch nicht so richtig weiß, was er mit seinem Studium anfangen möchte oder will, wird es jetzt in die Richtung verschlagen oder wird mal seine Fühler ausstrecken, was mich sehr freuen würde.
Also ich kann nur sagen, Auditoren in dem Bereich werden gesucht. Gibt tatsächlich aktuell einen
Sehr
Mangel an den Leuten, die sich damit auskennen oder die da sich künftig auskennen wollen.
Vielleicht noch ganz kurz, weil du gerade sagst, Auditor, was ist die Voraussetzung, um sowas zu werden? Sind das die, ja, was ist die Voraussetzung, um als Auditor
Ja,
arbeiten
es
zu können?
unterscheidet sich ein bisschen je nach System, aber um mal bei dem deutschen Beispiel zu bleiben, was mir auch einfach am nächsten liegt, man muss verschiedene Ausbildungsstufen da schaffen. Insgesamt sind es drei. So ein Grundlagenteil muss man schaffen, dann wird man in der zweiten Stufe zum Consultant und dann kann man den Auditorenstatus auch kriegen und dafür braucht man gewisse Berufserfahrung. Das ist jetzt aber nicht 5, 10, 15 Jahre, ich glaube, 2,5 oder 3 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich muss man zeigen. Das geht also relativ schnell. Dann muss man natürlich die Ausbildungsinhalte bei den Systemträgern auch durchlaufen und vielleicht nochmal eine Prüfung machen oder ein begleitetes Projektaudit durchlaufen. Aber dann kann man relativ schnell den Auditorenstatus auch kriegen. Es ist auch sowieso tendenziell hilfreich, wenn man irgendwo in einem Büro, das so in diesem Bereich arbeitet, in Projekten dann mit rangeführt wird und ranwachsen kann und dann irgendwann auch den Auditorenstatus hat, aber nicht erst den Status macht und dann richtig in den Projekten. Weil man dann als Auditor vielleicht ein bisschen mehr Lehrgeld bezahlt, was man sich ersparen kann, wenn man in den Projekten mit rangeführt wird und vielleicht erstmal noch in der zweiten Reihe als Projektmitarbeiter steht. Aber die Leute werden auf jeden
Ja,
Fall gesucht.
also aus eigener Erfahrung können wir sagen, 2,5 Jahre im Berufsalltag vergehen wie im Flug. Das ist wie eine Stunde Podcast hören. aber um jetzt die Laufbahn anzusteuern, braucht man da ein Bauingenieurstudium? Gibt es Voraussetzungen Bachelor, Master oder ist also oder darf man das auch als Architekt machen oder als Quereinsteiger? Gibt es da Voraussetzungen?
Zum Thema Quereinsteiger bin ich gerade im Moment tatsächlich überfragt. Aber Architekt oder all das, was baunahe Studium ist, passt auf jeden Fall. Das kann ich definitiv sagen.
Also Leute, falls ihr noch keine Richtung habt, werdet Auditor. Dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, du bist jederzeit wieder bei uns willkommen, um weitere Themen zu besprechen, falls du denn Lust hast. Und ja, uns bleibt nichts weiter zu sagen, als uns zu bedanken und dass es uns sehr viel Spaß
Ja,
gemacht
ich
hat.
bedanke mich auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Dann an alle da draußen, wir wünschen euch alle noch einen schönen Tag, eine schöne Autofahrt, was auch immer ihr gerade tut. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dahin.